Es gibt eine große Neuigkeit, die wir teilen möchten. Es gibt schon eine gewisse Veränderung, auch bei uns, bei Habit. Ich glaube, wir sind soweit, Andreas, können wir es teilen? Magst du das große Geheimnis lüften?
Gerne. Ich meine, prinzipiell sind wir eben ständig in Veränderung.
Hallo und schön, dass du uns wieder zuhörst bei unserem Podcast Habit Talks All Inclusive. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, möchte ich mich ganz kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Matthias Konstanzer und ich bin Host von diesem Podcast. Warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Unser Ziel dahinter ist, dass wir euch einen authentischen Einblick geben in unsere Arbeit und in unser Wirken bei Habit. Und eigentlich sind ja alle unsere Episoden etwas ganz was Besonderes, aber die heutige ist noch eine Spur aufregender, zumindest für mich. Nicht nur, weil wir heute von einem Kamerateam auch begleitet werden, sondern weil wir mit euch im Zuge unseres 20-Jahr-Jubiläums eine große Neuigkeit teilen wollen. Wir werden nicht nur über diese Neuigkeit sprechen, sondern wir möchten natürlich auch den Anlass nutzen, um auf unsere Mission gemeinsam auch hinzuschauen. Es ist ja unser Geburtstag, habe ich vorhin erwähnt, 20 Jahre Habit, und vor allem bei runden Geburtstagen beginnt man ja gewöhnlicherweise auch ein bisschen zu reflektieren und vielleicht auch ein bisschen in der Vergangenheit auch zu schwelgen und so die Zukunft, vielleicht auch in die Zukunft auch zu schauen. Und wir wollen halt gar nicht zu weit in die Vergangenheit hineingehen, denn dafür haben wir ja schon eine Episode aufgenommen, wo wir über die Geschichte von Habit sprechen. Den Link zu dieser ersten Podcast-Episode findet ihr in unseren Shownotes, gerne da hineinschauen. Heute wollen wir unseren Fokus auf die Zukunft legen, auf unsere aktuellen Projekte legen und Einblick auch geben, wo wir uns in der Zukunft auch ausrichten wollen. Und da freut es mich natürlich besonders, dass wir unseren meist gehörten Podcast-Teilnehmer heute auch hier begrüßen dürfen. Andreas, schön, dass du auch wieder heute vor dem Mikrofon sitzt für diese ganz spannende Jubiläumsepisode. Andreas, du bist ja schon zum dritten Mal heute bei einer Aufnahme dabei. Für alle, die vielleicht die vorherigen Podcast-Episoden noch nicht gehört haben, magst du dich kurz einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne, Matthias. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung in die dritte Folge, in der ich dabei sein darf. Mhm. Mein Name ist Andreas Kauber, bin Geschäftsführer von Habit Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam und mittlerweile seit 2005 im Haus der Barmherzigkeit bei Habit. Ja, genau, und freue mich hier zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir auch heute das ganz spannend machen können. Normalerweise haben wir ja unser mobiles Tonstudio, wo wir überall hinfahren. Heute sind wir bei uns im Seminarzentrum im Arcadia, werden von einem Kamerateam begleitet. Macht es natürlich für uns auch ein bisschen aufregender.
So viel Licht heute hier.
Genau. Ja, ganz ungewohnt. Normalerweise sitzen wir manchmal in einem dunklen Kämmerchen. Heute haben wir ganz tolle Scheinwerfer, die uns da beleuchten. Andreas, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, 20 Jahre Habit, 20 Jahre unser Tun, unser Schaffen. Was bedeutet das eigentlich für uns, diese 20 Jahre?
Ja, ich meine, prinzipiell so ganz formal mal gesehen, 20 Jahre heißt, dass wir 20 Jahre unsere GmbH haben. Also 2004 eigentlich wurde die Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam GmbH gegründet. Mhm. Und an dem knüpfen wir jetzt unser Jubiläum, weil Habit hat ja davor schon angefangen eben mit im Haus der Barmherzigkeit und die Aktivitäten von Habit auch. Was bedeutet das Jubiläum für uns? Es ist ein ganz großer Meilenstein, 20 Jahre plus in Wirklichkeit, wo ganz viel geleistet worden ist im Bereich der Integration, im Bereich der Inklusion für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen, weg von Stationen hin zu einem gemeinwesenintegrierten Wohnen in Wien und auch in Niederösterreich, wo wir einen Standort haben in Kirchstetten. Da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge dazu. Also wir freuen uns total, dass wir 20 Jahre mit vielen Herausforderungen gut gemeistert haben und ich glaube, ganz, ganz viele Chancen genutzt haben, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen, was wir da alles erreicht haben. Das ist wirklich für mich eine totale Erfolgsgeschichte und ich bin ja mittlerweile auch schon sehr lange dabei.
Ich wollte gerade fragen, Gehen sich bei dir jetzt auch schon die 20 Jahre aus, wo du im Haus der Barmherzigkeit oder vor allem auch bei Habit mitwirkst?
Sie gehen, je nachdem wie man es zählt, tatsächlich, weil ich bin 2005 über den Zivildienst zu Habit gekommen. Mhm. Offiziell beginnt mein Jubiläum mit 2006 zum Zählen.
Okay, genau. Verstehe. Aber das heißt, du warst ja da schon ganz viel, eigentlich in dieser ganzen Zeit auch irgendwie ein wichtiger Teil von unserem Schaffen, von unserem Tun.
Ja, also ich und so wie viele andere auch. Also ich glaube, das macht ja Habit aus. Wir alle sind Habit. Wir gemeinsam, die meine ich jetzt mal die Kolleginnen und Kollegen, wo ganz viel entsteht und gerade aus dieser Integrationsbewegung, Normalisierungsprinzip heraus, ganz viel für Menschen mit Behinderungen entwickelt worden, gemacht worden ist. Und was sich ganz schön, finde ich, auch bei Habit zeigt, die letzten Jahre ganz viel mit Menschen mit Behinderungen auch weiterentwickelt worden ist. Gerade wenn ich an unsere neuen Konzepte zum Beispiel denke oder unser aktuelles Projekt Mobilität am Arbeitsweg, wo Menschen mit Behinderung ganz eng eingebunden sind, im Sinne von gemeinsam die Zukunft zu gestalten und gemeinsam zu schauen, wie können wir die Welt, die Gesellschaft, Österreich, in unserem Fall Wien, Niederösterreich, ein Stück weit besser machen.
Und ich glaube, genau auf diese Projekte werden wir dann auch ein bisschen später noch genauer auch hinschauen. Andreas, hat sich die Zielgruppe von Habit in diesen 20 Jahren auch irgendwie verändert? Hast du das Gefühl, dass sich da von unseren KundInnen irgendwer auch was getan hat oder ist es noch die gleiche Ausrichtung?
Auf jeden Fall. Also einerseits im Kern nach wie vor die gleiche Zielgruppe, Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen, einem hohen Unterstützungsbedarf, einem komplexen Pflegebedarf, hohe Pflegegeldstufe, wenn man es an diesem Pflegegeldstufensystem in Wien festmacht. So vom Grund her, wie ich vorher erzählt habe, kamen ja die heute sagen wir Kundinnen, damals noch Klientinnen, die Klientinnen damals von Stationen, vom Haus der Barmherzigkeit. Das heißt, da waren viele Personen, die einfach eine lange Erfahrung gehabt haben, auf einer Station zu leben, in einer großen stationären Einrichtung. Das hat sich massiv verändert, weil diese Zielgruppe gibt es nach wie vor noch. Da hatten wir in den letzten 20 Jahren auch Projekte dazu, um weiterhin auszugliedern, beziehungsweise eigentlich einzugliedern, nennen wir es mal so. Also da hat es verändert von den Erfahrungen und auch von den Zielgruppen, dass wir wesentlich mehr Menschen strukturiert, zum Beispiel mit einer im Autismus-Spektrum zum Beispiel begleiten. Ja. Es sind auch Personen dazugekommen, die ein Schädel-Hirn-Traumata haben, also die eine Behinderung erst in der Kindheit oder in der Jugend zum Beispiel erworben haben. Ja. Und was wir auch merken, einfach das Thema Verhaltensauffälligkeiten ist auch anders dazugekommen. Und unsere Zielgruppe Kinder und Jugendliche, das war ein ganz neuer Dienstleistungsbereich, den wir auch erschlossen haben, in den letzten Jahren ist auch dazugekommen. Wir betreuen ja jetzt von ab 3 Jahren bis ins hohe Alter, also bis zum Tod, also wirklich die ganze Bandbreite, aber immer mit dem Fokus ein hoher Unterstützungs- und Pflegebedarf. Das ist unsere Kundinnenzielgruppe, die wir im Fokus haben. Und wo wir auch nach wie vor glaube, dass wir das ganz toll machen von unseren Konzepten her mit unseren Kolleginnen und Kolleginnen, die da einfach auch drauf spezialisiert sind und die Kompetenz noch haben.
Das glaube ich sowieso. Und diese Rückmeldung bekommen wir ja auch immer wieder. Du hast jetzt ganz viele Bereiche auch schon vorgestellt. Einerseits den Kinderbereich, die mobile Begleitung, natürlich auch die klassischen Kernbereiche, die wir auch von Anfang an haben. Das heißt Wohnen und Tagesstruktur. Für all diejenigen, die da natürlich mehr Informationen haben wollen, wie es bei uns in den Bereichen ausschaut, gern in unsere vorherigen Podcast-Episoden reinhören. Da gibt's ganz viele spannende Geschichten von unseren Kolleginnen. Du hast jetzt kurz zusammengefasst, die Zielgruppe hat sich ein bisschen verändert, eben dieses Enthospitalisierungsthema, das ja zu Beginn auch ganz viel unserer Kundinnen ja auch mitgebracht haben, hat sich jetzt auch dahingehend verändert, dass zum Glück vielleicht auch gar nicht mehr so viele Kundinnen in großen Pflegeorganisationen gibt. Viele Menschen, die wir bei Habit betreuen, kommen direkt aus der Familie. Vom Angebot haben wir uns diesbezüglich auch angepasst, eben mit der mobilen Begleitung dieses Familienentlastungssystem. Was würdest du sagen, was macht Habit jetzt gerade heute aus bei dieser Veränderung? Wo stehen wir jetzt heute?
Was macht gerade Habit aus? Also ich glaube, das ist spannend. Wir haben vor ungefähr 2,5 Jahren nach Covid haben wir gesagt, okay, was macht uns denn aus und was ist denn unser Leitstern? Was leitet uns auch? Weil im Sinne von auch, du hast ja auch beim Intro gesagt, in die Zukunft schauen und was wollen wir bewirken? Und da haben wir alle unsere Kolleginnen gefragt, alle Teams wurden gefragt, ganz strukturiert mit quasi, was sind denn unsere Stärken, was macht uns denn aus? Ja? Und da kommt ganz klar raus, einerseits ein ganz hoher Zusammenhalt unter den Kolleginnen in den Teams, eine ganz hohe fachliche Expertise und ein ganz hohes Engagement und eine Leistungsbereitschaft für unsere Kundinnenzielgruppe, für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Und also das wurde so im Kern von den Kolleginnen erlebt. Ich glaube, das, was uns sehr ausmacht und über die ganzen Jahre hinweg, und dafür steht auch das Haus der Barmherzigkeit, das Habit und das Haus der Barmherzigkeit immer versucht, Probleme ein Stück weit zu lösen oder Lösungen zu finden, gerade auch für Zielgruppen im sozialen Bereich, im Bereich der Pflege, wenn ich ans Haus der Barmherzigkeit denke, oder im Bereich der Menschen mit Behinderungen für Habit. Wo gibt's keine passenden Angebote, wo gibt's keine Lösungen? Also auch wie Habit entstanden ist, waren ursprünglich zuerst nur Wohneinrichtungen geplant und dann sind erst die Tagesstrukturen dazugekommen, relativ kurzfristig, weil man gesehen hat, es gibt kein Angebot. Mhm. Und im Sinne von Normalisierung geht es aber auch darum, ein normales Arbeitsleben anzubieten. Mhm. Und das setzt sich sofort. Wenn ich an die Kinder- und Jugendhilfe denke, die Kids-WG, sind wir mit unserer Zielgruppe Alleinanbieter in Wien. Ja. Mhm. Mobile Begleitung haben wir so gestartet. Mit unserem Barball gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge dazu, wo wir auch zeitlich befristetes Wohnen für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen in Wien anbieten, um hier auch eine Lücke zu schließen. Also ich glaube, das zeichnet uns aus und das macht auch die Qualität von Habit aus. Ein hohes Engagement, eine hohe fachliche Expertise, sehr in die Zukunft gerichtet auch. Was wollen wir verändern? Mhm. Wofür sind wir da? Und dieses Entwickeln und Schließen, also das Entwickeln von Lösungen und Schließen von Lücken.
Hast du das Gefühl, dass wir da manchmal auch irgendwie Vorreiter sind oder auch teilweise Pioniere in einer gewissen Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Also allein, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, weil du gesagt hast, vielleicht noch einen Schritt zurück, weil du gesagt hast, wenig Menschen mit Hospitalisierungserfahrungen, also die aus stationären Einrichtungen, aus großen kommen, Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen, gibt es nach wie vor ganz viele in Österreich. Mhm. Also wenn man in andere Bundesländer schaut, da gibt es nach wie vor ganz klassisch das die Menschen, die bei uns wohnen, die bei uns vielleicht mit den Öffis sogar fahren oder mit einem Fahrtendienst in einer Tagesstruktur fahren oder bei uns von der mobilen Begleitung betreut werden, in einer Station im klassischen Pflegesetting untergebracht sind, weil es dort einfach keine Idee, keine Lösungen gibt, wie man das anbieten könnte. Auch wenn ich teilweise an Kooperationspartner im Erasmus Plus bei uns denke, wo ich auch weiß und sehe, dass unsere Zielgruppe einfach ganz anders begleitet wird. Das macht uns sicher, da haben wir sicher ein Alleinstellungsmerkmal, da sind wir sicher Best-Practice-Anbieter, also so von der klassischen Zielgruppe oder zum Beispiel mit dem Angebot der Gas- und Ehrenverbünde, auch da gibt es eine Podcast-Folge dazu, wo es darum geht, ein sehr inklusives, Gemeinwesen integriertes, autonomes, selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit einer schweren mehrfachen Behinderung. Hohe Pflegegeldstufe, ja. Pflegegeldstufe 7. Das ist für viele unvorstellbar, dass das überhaupt möglich ist. Wir haben gesagt, wir glauben, dass das möglich ist. Es braucht halt ein System, das für die und eine Räume, die für die Menschen mit Behinderung gut passen, damit sie dann auch dort selbstbestimmt und autonom leben können. Also das macht uns, glaube ich, aus, dass wir auch nach Lösungen suchen und gerade für die Zielgruppe Lösungen finden, gemeinsam mit der Zielgruppe.
Und vor allem diese Visionen, diese Zukunftsprojekte auch irgendwie nicht aus den Augen verlieren, sondern genau dorthin arbeiten möchten, denn es ist auch ja so, wenn man das Ziel auch nicht kennt, dann kann man den Weg dorthin auch nur ganz schwer finden. Und wenn man sich die Ziele ganz hoch steckt, dann passiert auch ganz viel Tolles, habe ich auch so die Erfahrung bislang auch schon gemacht. Mit dieser Expertise, mit diesen doch sehr teilweise innovativen Projekten, die wir haben, stehen wir schon ganz gut da. Ich habe beim Intro ja auch schon ein bisschen verraten, es gibt eine große Neuigkeit, die wir teilen möchten. Es gibt schon eine gewisse Veränderung, auch bei uns, bei Habit. Ich glaube, wir sind soweit, Andreas, können wir es teilen? Magst du das große Geheimnis lüften?
Gerne. Ich meine, prinzipiell sind wir eben ständig in Veränderung und haben ständig neue Projekte laufen. Wir nutzen das Jubiläum, diese 20 Jahre Habit, Haus der Barmherzigkeit, Integrationsteam dafür, dass wir uns auch umbenennen werden. Und diese Umbenennung soll kein Zeichen dafür sein, dass wir meinen, es ist alles schon erledigt und wir haben für alles das gesorgt, was es braucht in unserer Gesellschaft für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Diese Umbenennung soll für uns ein Zeichen sein und auch ein Stück weit eine Leitschnur sein, um dieses Ziel, das langfristige und vielleicht auch ein Ziel, das wir vielleicht auch nie erreichen werden, aber ein Stück weit Nordstern für uns sein. Deswegen werden wir uns umbenennen zu unserem Jubiläum, also um den 9. September herum, werden wir uns umbenennen auf Habit. Das ist ein Vorteil, wir bleiben schon mal gleich.
Okay, ja.
Auf Habit Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam. Genau.
Das heißt, Integration wird zur Inklusion in unserem Namen. Das sind ja zwei wahnsinnig große Schlagwörter in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, also nicht nur in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, prinzipiell in der Gesellschaft sehr große Wörter. Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam, für mich dabei noch ein bisschen ungewohnter Name, aber da kommt man sicher auch sehr schnell hinein. Die Wörter Inklusion, Integration, ist, glaube ich, jetzt für nicht alle, die hier heute zuhören, ganz klar, was da auch der große Unterschied ist. Magst du uns vielleicht ein bisschen erklären, wo siehst du den Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Also bei Integration, so das ganz klassische Verständnis von Integration ist, etwas wird in ein bestehendes System integriert, in eine bestehende Gesellschaft. Wenn ich jetzt an ein ganz praktisches Beispiel bei uns denke und auch als kritisches Beispiel denke, wir haben jetzt zum Beispiel seit kurzem einen Kollegen bei uns, hat bei uns angefangen, der eine Hörbehinderung hat und da sind wir nicht inklusiv als Arbeitgeber aufgestellt, sondern das Erste, was mal passiert im Recruiting, wird überlegt so, passt die Person überhaupt auf die Behindertenfachkraft, kann die das überhaupt ausführen? Also da gibt's noch kein System, wo man sagt, das ist unabhängig von der Behinderung möglich, sondern Hörbehinderung wird einmal in Frage gestellt. Und dann sind auch unsere Betriebsstellen gar nicht dafür ausgestattet. Wenn ich an so pragmatische Dinge denke, wie eine Brandmeldeanlage, die über eine akustische Alarmierung funktioniert, weil das halt für den Durchschnitt Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei uns gut passt, sind wir nicht inklusiv aufgestellt, sondern also als Beispiel für Integration, der Kollege arbeitet jetzt bei uns, sehr erfolgreich auch bei uns seit einigen Monaten, freut mich total, dass das geklappt hat, aber wir haben quasi ein Stück weit das System anpassen müssen, an ihn anpassen müssen und er muss sich auch ein Stück weit anpassen, damit er in diesem Arbeitsumfeld gut arbeiten kann. Also zusammengefasst, Integration, es gibt ein bestehendes System und da kommt jemand dazu oder eine Gruppe dazu, die anders ist, für die das System eigentlich gar nicht gemacht ist und man schaut, wie das irgendwie reinpasst. Man passt vielleicht ein bisschen was an, es gibt Treppen und man baut daneben noch eine Rampe hin oder man baut dazu einen Rollstuhllift. Integration. Und Inklusion wäre so, dass wir hätten unsere Arbeitsbedingungen schon so gestaltet, dass es für jemanden, der eine Hörbehinderung hat, unproblematisch ist, bei uns zu arbeiten, weil unsere Wohneinrichtungen in dem Fall zum Beispiel so ausgestattet sind, dass jemand dort, dass es automatisch eine Blitzlichtanlage gibt, zum Beispiel bei der Brandmeldeanlage. Oder wenn ich an diese Treppenthematik denke, dass die architektonische Planung schon so ausschaut, dass es vielleicht gar keine Treppe gibt oder gar keine Treppen gibt, sondern einfach nur Rampen, die wir ja alle benutzen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Spielplätze denke, wie sind Spielplätze gestaltet, damit Menschen mit Behinderungen und ohne Behinderung daran teilhaben können. Also so noch einmal der Versuch, es zusammenzufassen aus meiner Sicht, Integration, ein bestehendes System, ich integriere etwas hinein und ich mache so kleine Anpassungen, dass die Gruppe oder die Person da reinpasst und Inklusion, die Räume, die Gesellschaft ist schon so gestaltet, dass es die Barrieren nicht gibt, dass ich teilhaben kann. Und das, mir fällt das Beispiel ein, die Wiener Linien, die jetzt ganz viel gemacht haben, auch zum Beispiel mit diesen Lichtsignalen über den Türen und so weiter. Das sind ja alles Bestandteile, wo, wenn das flächendeckend erfolgt, Räume geschaffen werden, um daran teilhaben zu können. Unabhängig davon Behinderung. Und natürlich Inklusion auch weitergedacht, unabhängig von Behinderung, von Herkunft etc., von Sprache.
Weil du sagst, Inklusion ist auch etwas, wo alles irgendwie schon auch mitgedacht ist und wo jeder auch seinen Bedürfnissen gerecht auch wird. Siehst du da manchmal vielleicht auch irgendwie gewisse Grenzen oder ist Inklusion immer überall auch möglich?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe vorher schon so angedeutet, ist die Frage, ob wir dieses Ziel der Inklusion erreichen können auch. Und so ein Satz ist ja für mich auch persönlich so quasi, Integration ist der Weg zur Inklusion und Inklusion ist das Ziel, weil wenn ich ganz viel Integrationsmaßnahmen gesetzt habe und die gut verankert und nachhaltig verankert habe, habe ich dann vielleicht irgendwann mal inklusive Räume, wo Menschen teilhaben können. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das vollständig erreichbar ist, aber ich glaube, es ist wichtig, das Ziel zu haben. Und wenn ich etwas mir Neues überlege, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas als Arbeitgeber überlege, mir ein neues Angebot oder wenn ich mir als Stadt Wien zum Beispiel etwas überlege, wie können hier möglichst viele Menschen teilhaben und dran partizipieren an diesem Gesamtsystem und sich gesellschaftlich einbringen. Ja.
Und ich glaube, diese Grundhaltung ist schon was sehr, sehr Wichtiges, weil wenn man mit diesem Blick, mit dieser Zukunftsperspektive, mit diesem Nordstern, wie du es vorher auch genannt hast, einfach durchs Leben geht oder auch Dinge, Räume gestaltet, Räume schafft, ist natürlich viel, viel mehr möglich. Man trägt diese Vision nach außen, man bringt diesen Blickwinkel vielleicht auch viel mehr in die Gesellschaft hinein, erreicht dadurch auch Menschen, die mit dem Thema noch nie irgendwie etwas auch zu tun hatten oder sich auch noch keine Gedanken mit diesem Thema auch gemacht haben.
Und vielleicht noch kurz auch so zu dem, wo stehen wir? Habit ist ja was sehr Exklusives, weil ich habe ja vorher auch in der Einleitung gesagt, so wen betreuen wir? Wir betreuen Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Wir haben unsere Tagesstrukturen, wir haben unsere Kids-WG etc. Das sind ja sehr exklusive, maßgeschneiderte Angebote für diese Kundinnenzielgruppe. Und was wir ja auch wissen, ist, dass Menschen mit einer leichteren Behinderung das Angebot auch nicht passend ist. Einfach von den anderen Kundinnen, da sagen auch die Kundinnen so, na, das passt nicht für mich, ja. Und das ist ein Spannungsfeld im Sinne von, wir sind sehr exklusiv, im Sinne von unsere Tagesstrukturen zum Beispiel. Und zugleich sehen wir aber diesen Nordstern, wir wollen Inklusion und wir wollen Teilhabemöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten haben. Und wie kann es uns zum Beispiel im Bereich Arbeit gelingen, hier unsere exklusiven Strukturen auch zu öffnen? Wie können Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen am Arbeitsmarkt teilhaben? Und wie gelingt das gut? Weil diese exklusiven Strukturen bieten ja auch ganz viel Sicherheit, bieten Schutz, bieten vertraute Personen, bieten auch so ein Stück weit Gleichgesinnte. Ja, nicht umsonst gibt es ja auch, Österreich ist ja das Land der Vereine. Vereine haben ja auch etwas Exklusives und etwas Verbindendes zu einem bestimmten Thema. Und das ist, glaube ich, so eine etwas, was man mitdenken muss, ja. Es braucht auf jeden Fall aus meiner Sicht, und das verlangt ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention im Sinne von, dass es Wahlmöglichkeiten gibt, dass es Teilhabemöglichkeiten gibt, dass eben Räume und Gesellschaft so gestaltet ist, dass Menschen mit Behinderungen nicht ausgegrenzt werden, sondern daran teilhaben können und die gleichen Rechte haben.
Es braucht auch Mut zur Offenheit, Mut für viele neue Situationen und ich glaube, man kann es auch ein bisschen anteasern oder auch verraten. Wir haben ja auch in unserem Zentrum für Adel und Begegnung auch ein Projekt gestartet, wo es genau auch um dieses Thema geht, wo Menschen mit komplexen und mehrfachen Behinderungen auch aus diesen exklusiven Räumen ein bisschen weiter hinauskommen und das Projekt Teilhabe Arbeitsfeld.
Genau, da haben wir ein Projekt gestartet. Das ist so ein Stück weit also die Idee von dem Zentrum von Arbeit und Begegnung war das genau, hier ein Zentrum zu sein und ausgehend von dort aus Begegnung und Arbeit zu ermöglichen mit Begegnung am ersten Arbeitsmarkt. Da stecken wir, muss man sagen, in den Kinderschuhen, weil wir bis jetzt noch keine in den Gesamtstrukturen, jetzt in dem Fall betrifft das Wien, keine guten Strukturen gefunden haben, wo man das Ganze auch finanzieren kann, wo eine Umsetzung gut möglich ist. Also die Idee wäre, Kooperationen mit Profitorganisationen zu haben, wo Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben teilhaben können und eben Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Und hier sind wir am Anfang und sind immer noch auf der Suche und es, weil ich jetzt vorher gesagt habe, finanzielle Mittel, mir geht es auch gar nicht darum, dass es da zu wenig Geld dafür gibt. Ich glaube, wir haben einfach noch keine passenden Lösungen gefunden, wie das gut umgesetzt werden kann. Mhm. Es gibt so einzelne Versuche. Eine Kundin zum Beispiel hat eine Zeit lang bei Tiere als Therapie quasi mitgearbeitet oder teilgenommen und hat quasi Kurse begleitet. Ja. Das war zum Beispiel total sinnvoll und toll. Eine andere Kundin ist gerade in einem Projekt auch drinnen, in Kooperation in dem Fall mit Jugend am Werk, wo es um eine Teilhabe geht. Aber wie gesagt, da sind wir am Anfang und da braucht es sicher noch ganz viel gesellschaftliche Anstrengungen und Ideen von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen, wie man das gut zusammenbringt.
Und wenn diese Steine einmal ins Rollen gebracht wurden, dann bewegt sich ja was. Und manchmal dauert es ein bisschen länger, bis diese Bewegungen da auch große Wellen schlagen. Ich glaube, wir können vielleicht dieses Forum auch dazu nutzen, einen Aufruf zu machen nach außen, wenn es eine Organisation gibt, die uns da jetzt auch zuhören und offen sind für unsere Zielgruppe, für die KundInnen, da auch Räume zu ermöglichen, um da auch an der Arbeitswelt Teilhabe erfahrbar machen zu können. Gern anschreiben, gern in Kontakt mit uns treten. Wir sind da sehr froh und offen, wenn sich da vielleicht zukünftig auch was Tolles ergeben wird.
Genau.
Vielleicht noch einmal kurz zum Namen. Wir haben jetzt viel auch gehört, was jetzt der Unterschied zwischen Inklusion und Integration ist. Wo wollen wir mit Inklusion auch hin? Andreas, was war denn der, sage ich, Anstoß zu diesem Namenswechsel? Haben wir gewartet, bis wir 20 Jahre alt werden und gesagt, jetzt wird's Zeit? Oder magst du ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, ich finde es sehr passend zu Habit, der Anstoß, weil es war eine Idee von einem Kollegen von uns, der Klaus Dorfer. Ich glaube, dafür steht Habit auch im Sinne von, es kommen Ideen, ich erhalte ganz viele E-Mails zum Beispiel immer wieder von Kolleginnen, die Fragen haben oder Anregungen haben oder vielleicht auch Beschwerden haben und sagen, hey, das passt mir gar nicht, ja, und wie können wir das verändern? Also ich glaube, da gibt es, weil du gesagt hast, Mut zur Offenheit, einen ganz hohen Grad an Mut zur Offenheit, Dinge auch anzusprechen und etwas in Bewegung zu bringen. Und das hat auch der Klaus Dorfer gemacht. Ich glaube, es war vor 2 Jahren oder letztes Jahr, glaube ich, bei unserem Sommerfest, Haus zur Barmherzigkeit, macht seit einigen Jahren immer ein großes Sommerfest für alle Mitarbeiterinnen, rund 2000 Mitarbeiterinnen, ungefähr 800 Kolleginnen und Kollegen kommen dann jedes Jahr. Und wir sind am Anfang von diesem Sommerfest, ist der Klaus so neben mir gestanden und hat gesagt so, du Andreas, ich habe eine Idee und einen Vorschlag. Mein Vorschlag ist, dass wir uns umbenennen, weg von Integrationsteam auf Inklusionsteam, weil er findet, das passt so zu uns, wir sind so innovativ. Er sieht, es ist immer was bei uns in Veränderung und so im Sinne von auch Paradigmenwechsel und eine Zielrichtung vorgeben, würde er das total passend finden. Wir haben ja vor einiger Zeit auch die Arbeitsgruppe UN-Behindertenrechtskonvention gegründet, die sich da mit dem Thema ganz stark beschäftigt. Und dann hat mir quasi der Klaus das so gepitcht, hat gesagt, so, benehmen wir uns doch einfach um. Und ich habe gesagt, ah, super Idee, cool. Und ich nehme mir das mit und denke das durch. Aber ich finde das super und habe das dann, glaube ich, in der Woche danach mit unserem Institutsdirektor, meinem Co-Geschäftsführer, also mit dem Christoph Giesinger und mit dem Roland König in meinem Showfix besprochen und gesagt, so, da gibt es eine Idee, ich finde das super, machen wir das. Und dann hat es geheißen, ja, wir machen das. Ja, weil formal braucht es einen Gesellschafterbeschluss dafür auch, deswegen Institutsdirektor und so weiter. Genau, und deswegen tun wir das auf eine Initiative hin vom Klaus Dorfer.
Und ich glaube, das ist auch das Schöne, das ist auch, dass man bei Habit mutig sein darf und dass man seine Ideen teilen darf. Und Andreas, möchte ich dir jetzt auch ganz persönlich ein großes Dankeschön und auch ein großes Lob dafür auch aussprechen, weil wenn man dieses Vertrauen geschenkt bekommt, dass man als Kollege, Kollegin seine Ideen da auch einbringen kann, ist da wirklich tatsächlich ganz viel möglich. Wir haben es auch in den letzten Episoden schon auch gehört, dass da so viel Offenheit auch ist, neue Dinge auch zu starten. Du hast vorher die Arbeitsgruppe der UN-Behindertenrechtskonvention auch angesprochen. Das war ja auch eine Initiative von KollegInnen, die dann gesagt haben, wir wollen uns da mehr ins Zeug legen. Alleine dieser Podcast eigentlich war auch eine Initiative von KollegInnen und da einmal ein großes Dankeschön, dass da ganz viel möglich ist und dass da auch ganz viel aufgenommen wird und dass dieser Raum und dieser Rahmen dann natürlich auch da ist.
Dankeschön. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es nur so funktionieren kann. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wir sind Habit und wir gemeinsam gestalten hier die Organisation und wir gestalten hier eine sinnvolle, eine total herausfordernde und auch anstrengende Arbeit für Menschen mit Behinderungen, dass die eine gute Begleitung und Unterstützung haben, immer mit dem Ziel, letztendlich möglichst nicht mehr gebraucht zu werden. Mhm. Und zugleich sind wir aber auch Arbeitgeber und ich finde es total sinnvoll, also das ist für mich auch persönlich wichtig, dass ich einen Arbeitsplatz habe, wo ich gestalten kann, wo ich meinen Rahmen habe, wo ich weiß, da kann ich Entscheidungen treffen. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass das möglichst alle bei Habit-Kolleginnen auch so erleben, mhm. dass man hier ein Recht hat, was zu sagen, gehört zu werden und auch Dinge in Bewegung zu bringen. Und das passt, finde ich, ganz gut auch zu unserem Motto vom Jubiläumsfest oder eigentlich vom ganzen Jubiläumsjahr. Es wird sich so durch andere Aktivitäten bei uns auch noch durchziehen. Mhm. Das Motto ist, Inklusion verbindet uns, Inklusion bewegt. Und ich finde, das spricht für sehr viel. Und ich glaube, da kann man sich auch sehr viel reindenken oder es reflektieren. Mhm. Aber im Sinne von, wir gemeinsam haben ganz viel Integration bewegt, geschaffen, bewerkstelligt und genauso verbindet uns auch Inklusion im Sinne von, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben gemeinsame Gedanken dazu, gemeinsame Ideen und wie bringen wir das auf den Boden, also was sehr Verbindendes und im Sinne von Inklusion bewegt, dass wir, glaube ich, da ganz viel noch bewegen können, sowohl bei Habit im ganz Kleinen und wenn es das ist, dass es gelingt, dass jemand mit einer Hörbehinderung als Behindertenfachkraft bei uns arbeiten kann oder dass eine Kundin eben an der Arbeitswelt, an der ersten Arbeitswelt gut teilhaben kann. Mhm. Oder wenn wir damit neue Mobilitätsarten zum Beispiel entwickeln, gibt es ja auch ein Projekt dazu. Also all das sind Dinge, wo wir, glaube ich, unglaublich viel noch die nächsten 20 Jahre mindestens bewegen können. Mhm. Und aus meiner Sicht auch bewegen müssen, gerade wenn man sich Entwicklungen anschaut, gerade wenn man jetzt nach Amerika schaut, wo Diversitäts- und Inklusionsprogramme abgeschafft werden, glaube ich, ist es umso wichtiger, gerade für diese Themen einzustehen und klare rote Linien aufzuzeigen.
Das spiegelt, glaube ich, auch ganz viel unsere Werte mit. Unsere Werte, die wir bei Habit, die wir auch im Haus der Barmherzigkeit auch leben. Offenheit haben wir heute schon genannt, eben diese Möglichkeit, Dinge weiterzuentwickeln. Ganz groß steht natürlich auch das Thema Expertise, wo wir ganz viel Know-how auch für unsere Zielgruppe auch geschaffen haben. Was würdest du auch sagen, welche Werte spiegeln sich da auch wieder, wenn wir so in diese Zukunft auch blicken, in diese vielleicht auch nicht ganz so klare Zukunft, wie es auch weitergehen wird?
Im Hinblick auf Expertise?
Ja, eigentlich im Hinblick auf unsere Werte.
Prinzipiell, glaube ich, geht es darum, mal Werte zu schützen und zu wahren. Und prinzipiell sind wir ja immer bei Habit auch in einem Spannungsfeld zwischen bewahren und verändern. Mhm. Also auch wenn es um Dienstleistungsentwicklungen geht, was verändern wir, was bewahren wir. Mhm. Ich glaube, was so ein Kern ist, was ich die ganzen 20 Jahre, weil du auch am Anfang gesagt hast, ich bin so ein Teil davon, ein Puzzlestein davon, das hat sich im Kern, glaube ich, über die Jahre hinweg nicht verändert. So dieser Dialog mit Menschen, egal ob es die Kundin ist, der Kunde ist, die MitarbeiterInnen sind, im Sinne von Dialog auf Augenhöhe und eine Wertschätzung und eine hohe Offenheit und ein Respekt von den Menschen, der einem gegenüber ist und mit seinen Bedürfnissen auch. Das ist das, was wesentlich ist. Und für die nächsten Jahre, was sich da verändern wird, wir verändern natürlich Angebote, wir denken natürlich weitere Angebote im Sinne von, was braucht es für Innovationen auch, wie können wir uns möglichst überflüssig machen oder welche Zielgruppen gibt es auch, die bis jetzt keine passende Versorgung haben. Wabal, habe ich vorher schon gesagt, war schon so ein Meilenstein dazu. Da überlegen wir jetzt zum Beispiel, ob wir Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen, die einen noch höheren Pflegebedarf haben, ob wir da ein passendes Angebot bieten können, mal im Wohnen. weil das ist manchmal herausfordernd und dann ist oftmals die Alternative nur Pflegeheim und Krankenhaus und die Systeme sagen aber auch, also Krankenhaus sowieso und Pflegeheim sagt dann auch, ja, aber das ist nicht passend, dafür sind das da braucht es andere Strukturen, der ideale Wohnort. Das heißt, da werden wir uns weiterentwickeln. Was Expertise angeht, was uns sehr beschäftigt und was wir auch sehr ernst nehmen, ist das ganze Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. So mit diesem Fokus, wie können wir künstliche Intelligenz zum Beispiel einsetzen, damit Mitarbeiterinnen mehr Zeit für den Menschen haben und tatsächlich, also es geht nicht darum, also es geht schon darum, Aufgaben vom Mitarbeiter wegzubekommen, aber weil die oder von der Mitarbeiterin wegzubekommen, weil die genug zum Tun haben und weil wir gleich das Thema Personalknappheit haben, was uns alle beschäftigt. Das heißt, wie können wir sinnvoll und auch ethisch vertretbar künstliche Intelligenz einsetzen, um mehr Zeit für den Menschen zu haben? Da glaube ich, dass sich unglaublich viel tun wird in den nächsten Jahren schon, also im nächsten Jahr, in den nächsten 1-2 Jahren, also nicht in den nächsten 10 Jahren.
Das ist ja jetzt auch schon viel getan, muss man sagen, ja.
Und ich glaube, da kann es eine totale Erleichterung auch für Kolleginnen und Kollegen sein im Alltag. Und zugleich, wie können wir neue Technologien für Menschen mit Behinderungen einsetzen? Wie können es Menschen mit Behinderungen einsetzen, um mehr am Alltag teilzunehmen, um selbstständiger zu sein, um mehr Autonomie zu haben, um mehr Unterstützung zu haben? Ja. Da haben wir auch einzelne Projekte laufen, wo wir das probieren, zum Beispiel, wie schaut Umgebungssteuerung aus? Was kann man da noch mehr einsetzen? Ja. Wir haben einen Kollegen, auch wieder ein gutes Beispiel dafür, ein Kollege, der sich mit 3D-Druck beschäftigt. Also wie können wir die Technologie 3D-Druck einsetzen, um angepasste Hilfsmittel für Kolleginnen auch manchmal, aber vor allem für Kundinnen zu entwickeln, ihr Alltag zu erleichtern. Und eben die Initiative mit 3D-Druck geht auch auf den Kollegen zurück, der bei mir im Büro gesessen ist, der Ronald ist das, und hat dann seine Tasche ausgepackt und mir ganz viele gedruckte Dinge mit irgendwelchen Sensoren auf den Tisch gestellt und gesagt, wenn man da dagegen blast, dann schaltet sich das Licht ein und so weiter. Wo ich gesagt habe, okay, cool, bringen wir das auf die Schiene, probieren wir das mal. Sind wir doch so ein kleines Startup mal bei Habit und probieren das einfach mal auf, ob es funktioniert oder nicht.
Und offensichtlich funktioniert sehr gut. Also es sind schon einige Hilfsmittel gedruckt worden für KundInnen, die auch den Alltag der KollegInnen in Arbeitssituationen auch erleichtern. Also von ich glaube, Halterungen einer Steuerung von einem Pflegebett bis hin zu Griffen oder Griffen für ein E-Rolli. Ganz viele Möglichkeiten und diese Bandbreite ist ja unendlich. Da kann man ja sich sehr kreativ austoben.
Genau, oder wenn ich jetzt an dieses Thema wieder denke, Integration, Inklusion, was ist das und wie sind Räume gestaltet, dann ist es ja oftmals so, dass zum Beispiel gewisse Schalter für Menschen mit Behinderungen nur schwer zum Drücken sind, weil sie vielleicht designtechnisch total super sind, aber man weiß nicht, wo man genau hindrücken kann. Da ist zum Beispiel, teilweise macht dann der Ronald mit 3D-Druck so Adapter quasi dafür, dass ein Schalter größer wird.
Ah ja.
Also zum Beispiel von einem großen Möbelhaus in Österreich kaufen wir solche kleinen Smart-Schalter und die werden dann in einen Adapter quasi reingesteckt, wo dann eine größere Druckfläche ist für den Kunden und er damit selbst die Smart-Schalter bedienen kann. Der im 3D-Gut druckt, dann ist der Adapter und das ist super. Vor allem sehr effizient, weil dieser smarte Schalter kostet praktisch nichts. Er ist sehr erschwinglich, auch für die Zielgruppe. Das 3D-gedruckte ist auch sehr günstig produziert bei uns, weil eben in-house. Und man schafft damit sinnvolle, nachhaltige Lösungen.
Wenn man sich dieses Beispiel da jetzt anschaut, da passiert ganz viel eigentlich noch Integration, um die Dinge so anzupassen, wie sie sind, auf dem Ziel oder mit dem Ziel, dort auch hinzukommen, dass vielleicht diese Schalter dann von Haus aus irgendwann auch schon einmal in neuen Betriebsstellen installiert werden. Und das wäre so unser Weg, unser Ziel, unsere Vision für die nächsten Jahre, dieses Thema Inklusion da auch zu leben und fühlbar zu machen, für die Menschen, die wir auch betreuen, erlebbar zu machen, Räume zu schaffen, wo Inklusion auch tatsächlich gelebt wird. Wir haben jetzt ganz viel schon in die Zukunft geschaut, wir haben die Gegenwart reflektiert. Andreas, gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du jetzt im Rahmen dieser Jubiläumsfolge auch noch mit unserem Publikum teilen?
Na, ich freue mich total über das Jubiläum. Also da fließt ja auch gerade ganz viel Zeit von Kolleginnen und von mir rein, von Kundinnen auch, die quasi da ganz viel beisteuern und mitgestalten. Das Fest eben am 9.9. im Rathaus. Sind wir vom Bürgermeister Ludwig eingeladen worden, was uns sehr, sehr freut. Und darauf bin ich nach wie vor einfach total stolz. Ich bin total stolz, bei Habe zu sein. Ich bin total stolz, im Haus der Barmherzigkeit zu sein seit so, so vielen Jahren. Und das bin ich deshalb eben, weil wir gemeinsam ganz viel auf gemacht haben, Veränderungen gestaltet haben und nach wie vor immer noch diesen Mut und diese Zuversicht haben, in die Zukunft zu schauen und Dinge anders zu machen, auch wenn es darum geht, es gibt knappere Ressourcen und es gibt zu wenig Personal, und uns geht es da eh sehr gut, muss man sagen. Das erlebe ich jetzt so. Und das wünsche ich mir einfach für die Zukunft weiterhin. Ganz viel Mut, ganz viel Offenheit, ganz viel Chancen auch zu sehen. Also auch in Krisen Chancen zu sehen oder in Problemen Chancen zu sehen, wie können wir was besser machen für uns, die wir hier arbeiten, und gerade für unseren Kernauftrag, warum sind wir da, warum gibt es Habit für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen, um hier individuelle Lebensqualität zu ermöglichen und zu begleiten, und ein Stück weit die Gesellschaft zu verändern.
Und wir haben jetzt gehört, da ist ganz viel in Bewegung, da tut sich was mit dem Thema Inklusion, angestoßen einerseits mit der Namensänderung, andererseits auch mit den ganz vielen Projekten, die aktuell schon am Laufen sind, die auch zukünftig noch anlaufen werden. Und du hast es vorhin schon gesagt, Inklusion ist ein aktiver Prozess und es liegt in unserer Verantwortung, das Ganze auch weiterzuentwickeln, dass sich da was tut, damit man da vielleicht auch das Mindset von Menschen in der Gesellschaft auch ein bisschen positiv auch beeinflussen kann, damit man da Beispiele auch hat. Wir haben euch jetzt auch ein paar Einblicke gegeben, was Inklusion für uns auch bedeutet, wie wir versuchen, das Thema zu leben. Jetzt sind wir natürlich auch interessiert daran, was unsere ZuhörerInnen auch zum Thema Inklusion sich für Gedanken auch machen. Wir haben eine Homepage gestaltet für auf unserer Jubiläumsseite. Die genauen Zugangsdaten bzw. die Adresse findet ihr in unseren Shownotes. Wir sind gespannt. Erklärt uns, was seht ihr oder wie seht ihr das Thema Inklusion? Wo gibt es Dinge, die euch beschäftigen? Gibt es Gedanken? Teilt es auf unserer Pinnwand. Wir haben da eine Pinnwand für euch gestaltet. Schreibt eure Gedanken da hinein. Wir sind wahnsinnig offen für euren Input, für eure Eindrücke und bin schon gespannt, was da alles zusammenkommen wird. In diesem Sinne sage ich, Andreas, vielen Dank, dass du auch deine Einblicke zu unserem Jubiläum gegeben hast, zum Thema Inklusion. Ich sage danke fürs Zuhören, danke auch fürs Zuschauen und freue mich schon sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Habit Talks All Inclusive.